Die Nachrichten des Tages. Heute mit Steffen Seibert.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Hier sind unsere Themen. 40.000 deutsche Fans fiebern in Basel dem Viertelfinale entgegen. Der EU-Gipfel sucht nach Wegen, den Reformvertrag doch noch durchzubringen. Und nach Dammbrüchen überflutet der Mississippi weite Teile des Mittleren Westens. Basel, St. Jakob Park, 20.45 Uhr. Entweder endet heute Abend die Mission EM 2008 für die deutsche Mannschaft oder sie steigert sich gewaltig, besiegt die starken Portugiesen und macht 30 Millionen Fernsehzuschauer und viele mehr vor den Großleinwänden glücklich. Schwer genug wird's. Wichtige Spieler wie Frings und Podolski sind angeschlagen und den Bundestrainer hat die UEFA auf die Tribüne verbannt.
Die Stimmung treibt in Basel schon mal langsam auf den Höhepunkt zu. Die deutschen Fans sind zumeist ziemlich optimistisch gestimmt.
2-1 für Deutschland.
Also Deutschland gewinnt 3-1.
Das gilt aber ebenso für die Portugiesen.
2-1 für Portugal, ist doch klar. Jungs!
Atmosphäre gut, der Untergrund, na ja. Der alte Rasen hat die Wasserschlacht Schweiz gegen Türkei nicht überstanden. Das gute, neu verlegte Stück weist allerdings auch schon ziemlich viele braune Stellen auf. Nun, Joachim Löw wird diese kaum erkennen können. Sein Platz ist laut UEFA-Urteil wieder auf der Tribüne. Selbst für den gegnerischen Trainer nicht nachvollziehbar. Wenn ich oder Portugal entscheiden könnten, hätte ich der UEFA applaudiert, wenn sie entschieden hätte, den deutschen Trainer wieder auf die Bank zu setzen, damit er wirklich auch seine Mannschaft betreuen kann und seine Mannschaft coachen kann, wie er das auch tun sollte. Aber Fakt ist, Joachim Löw steht in der zweiten Reihe. Hans-Dieter Flick muss es richten. Der Bundestrainer wird zwar im Teambus ins Stadion fahren, danach aber endet sein Kontakt zur Mannschaft bis 10 Minuten nach dem Abpfiff. Vielleicht gibt es auch deswegen skeptische deutsche Fans.
Ich glaube, Portugal gewinnt. 3-1.
Sind die zu schlecht, die Deutschen?
Auf jeden Fall. Und Ronaldo sieht auch besser aus.
Gut, dass es darauf nicht ankommt. Oder doch?
Michael Steinbrecher, Joachim Löw hat angekündigt, die Mannschaft auf einigen Positionen umzustellen. Wissen Sie, an wen er da denkt?
Ja, auf einen hat er sicher schon festgelegt. Bastian Schweinsteiger kehrt auf jeden Fall zurück ins Team. Und alles Weitere hängt auch davon ab, ob Frings spielen kann oder nicht. Frings nicht, dann könnte er entweder Rolfes bringen oder Hitzlsperger. Und einiges spricht sogar dafür, dass beide von Beginn an spielen. Denn dann könnte endlich der Kapitän Michael Ballack etwas offensiver agieren. Vielleicht wissen wir in einer Viertelstunde schon mehr.
Gehen wir es mal ganz nüchtern an. Die Portugiesen haben bisher überzeugt, die Deutschen eher nicht. Was spricht dafür, dass das heute Abend anders wird?
Ja, also nüchtern betrachtet spricht in der Tat vieles für Portugal, aber man muss ja nicht immer alles nüchtern sehen. Vielleicht erwischt Ronaldo ja einen etwas schlechteren Tag und Ballack dafür einen sehr, sehr guten. Vielleicht trifft Klose mal nach 10 Minuten und ist wieder der Weltklasse-Stürmer, der er ja schon mal war. Vielleicht nehmen es die Portugiesen etwas leicht und die Deutschen wollen es den Kritikern mal so richtig zeigen. Also der Verstand, der Kopf rechnet mit Portugal, aber der Bauch sagt, warum nicht Deutschland?
Das sind eine Menge Vielleichts, aber hoffen darf man auf alle Fälle. Vielen Dank nach Basel. Ja, mehr zur EM im Sport am Ende der Sendung. Ansonsten findet der Fan alles, was er wissen will und wissen muss, im Internet unter sport.zdf.de. Diesmal übrigens keine Bundeskanzlerin auf der Tribüne. Sie ist in Brüssel, wieder einmal auf einem EU-Gipfel im Zeichen der Krise. Das irische Nein zum Reformvertrag wirft die Frage auf, ob es den 27 Mitgliedern je gelingen wird, dieses Dokument auch wirklich gültig werden zu lassen. Angela Merkel ist jedenfalls sicher, es geht nur mit und nicht ohne die Iren weiter. Alle Überlegungen, einzelne Staaten könnten schon mal vorpreschen, lehnt sie ab.
Ein wenig verlegen wirkte der irische Premier auf dem EU-Gipfel schon, denn seine Nähe suchten die Regierungschefs nicht gerade. Solidarisch gesellten sich die Dänen hinzu, auch sie erfahren darin, zu großen EU-Projekten wie etwa dem Euro Nein zu sagen. Irlands Strategie hingegen, jetzt Zeit gewinnen. Es ist viel zu früh, Lösungen zu präsentieren. Wir müssen erst einmal herausfinden, warum Irland mit Nein gestimmt hat und welche Lösungen nun die besten sind.
What possible solutions may be available to us.
Die Kanzlerin und der französische Premier bemüht, Irland nicht unter Druck zu setzen. Mit einem Kern Europa zu drohen, das Länder wie Irland zurücklässt, liegt nicht in ihrem Sinn. Vielmehr die Hoffnung, dass Irland noch ein zweites Referendum abhalten wird.
Wir wissen, dass wir nur mit Irland und nicht etwa gegen Irland etwas machen können. Und genau diesen Kurs werde ich verfolgen. Ich halte es für eine sehr gute Nachricht, dass das britische Oberhaus gestern die Beratungen erfolgreich abgeschlossen hat. Und das wird auch einen Schwung geben für den weiteren Ratifizierungsprozess.
Die Botschaft also, der Ratifizierungsprozess geht weiter. Da passt es nur zu gut, dass Kommissionspräsident Barroso deutlich machte, der Ball liegt in der Spielhälfte der Iren. Der Reformvertrag soll nicht noch einmal aufgeschnürt werden. Es ist schwierig, extrem schwierig, den Text des Lissabon-Vertrages noch einmal zu ändern. Dieser Vertrag wurde sehr lange verhandelt und von allen 27 Mitgliedern unterschrieben. Da fällt es schwer, über irgendwelche Änderungen auch nur zu spekulieren. Da die kleinen Länder wie Luxemburg jedoch darauf verweisen, dass nach dem Nein der Franzosen zur EU-Verfassung auch Frankreich dabei bleiben durfte, halten bisher alle Länder die Tür für Irland noch weit offen.
Udo van Kampen, es ist ja spürbar, dass man sehr vorsichtig mit den Iren umgeht, aber eine Lösung ist das auch noch nicht. Was hören Sie hinter den Kulissen? Wie könnte so eine Lösung aussehen? Wie könnte die EU noch zu ihrem Reformvertrag kommen?
Nun, alle wollen eine Lösung mit und nicht ohne die Iren. Das ist so die Generallinie, die sich hier abzeichnet. Im Ton freundlich, verbindlich, doch in der Sache sehr, sehr hart. Der Reformprozess geht weiter. Auch an der Reform am Vertrag Inneren soll nicht gerüttelt werden. Und man will die Iren verpflichten, dass sie selbst im Oktober Lösungsvorschläge auf den Tisch legen. Das Ziel ist klar. Man will den Reformvertrag vor den Europawahlen im Sommer 2009 verabschieden. Haben. Und dafür ist man auch bereit, möglicherweise den Iren einige Zugeständnisse zu machen, etwa über ein Zusatzprotokoll. Darin könnte stehen, dass Irland an der Neutralität festhalten kann, dass am Abtreibungsrecht nicht gerüttelt wird und auch am Steuersystem, da wird nicht rangegangen. Also das sind, die man zusätzlich erklären könnte. Aber auch ist hier in Brüssel auch eines spürbar. Man will hier eine Lähmung der EU auf jeden Fall vermeiden.
Udo van Kampen, vielen Dank nach Brüssel. Das Thema Milchpreis ist in Deutschland noch nicht vom Tisch. Bundeslandwirtschaftsminister Seehofer und die Länder wollen jetzt Hilfen für die Milchbauern prüfen. Das ist das Ergebnis eines Spitzentreffens. Die Bauern fordern stabile Preise und wollen die Produktion flexibler handhaben dürfen. Sie glauben nicht, dass der Handel künftig freiwillig mehr Geld für die Milch zahlen will und sprechen von einer Preisdiktatur. Ähnlich sieht das auch Seehofer. Er will bald Gespräche mit den Vertretern der Lebensmittelketten und mit den Molkereien führen. Die bei uns sehr umstrittene Frage, wie weit der Staat aus Sicherheitsgründen die Kommunikation seiner Bürger überwachen darf, wird in ganz Europa heiß diskutiert. Jetzt hat sich Schweden das vielleicht umfassendste Abhörgesetz in der EU gegeben. Jedes Telefongespräch, jedes Fax und jede E-Mail ins Ausland kann dort künftig belauscht und mitgelesen werden, selbst ohne konkreten Verdacht. Bürgerrechtler laufen Sturm dagegen.
Stoppt den Geheimdienst. Aufgebrachte Demonstranten vor dem Parlament in Stockholm. Viele befürchten, dass Schweden mit dem neuen Gesetz auf dem direkten Weg in den Überwachungsstaat ist. Ein unangenehmes Gefühl, wenn jemand meine Gespräche mithört. Man hat kein Privatleben mehr. Zu viel Überwachung und sinnlos. Terroristen verschlüsseln doch ihre Nachrichten. Nach heftiger Debatte hat das Parlament mit knapper Regierungsmehrheit beschlossen, dass ab 2009 der militärische Abhördienst den gesamten schwedischen E-Mail-, Telefon- und SMS-Verkehr mit dem Ausland überwachen darf. Eine richterliche Anordnung ist nicht erforderlich. Der Geheimdienst kann sogar ohne jeden Verdacht tätig werden. Anders können wir uns gegen Kriminalität und Terroristen doch nicht wehren. Auch die gehen mit der Zeit. Wir brauchen dieses Gesetz, damit die Gesellschaft geschützt ist. Die persönliche Freiheit ist nicht in Gefahr. Aber auch wer innerhalb Schwedens telefoniert oder Mails schreibt, ist im Visier. Denn sehr viele Internetprovider für den innerschwedischen Nachrichtenverkehr sind im Ausland stationiert. Bestimmte Signalwörter im Text, die der Geheimdienst selbst festlegt, führen zu einer automatischen Speicherung der Nachricht. Das alles ist nicht mehr zumutbar. Das Land muss ganz neu nachdenken, was es wirklich will. Auch nach der Verabschiedung des Gesetzes wird die Debatte in Schweden weitergehen. Menschenrechtsgruppen haben angekündigt, vor dem Verfassungsgericht zu klagen.
Möglicherweise zu früh gejubelt hat der europäische Luftfahrtkonzern EADS. Man glaubte, ein Riesengeschäft in den USA, also der Heimat des Konkurrenten Boeing, an Land gezogen zu haben. Jetzt steht der Auftrag aber wieder auf der Kippe. Der US-Rechnungshof empfiehlt eine neue Ausschreibung. Die US-Luftwaffe hatte bei EADS 179 Tankflugzeuge für mehr als 20 Milliarden Euro bestellt. Der Rechnungshof rügt jetzt aber Fehler bei der Auftragsvergabe. Alles ist wieder offen und auch Boeing kann wieder hoffen. In den Nahen Osten seit 6 Uhr heute Morgen herrscht Waffenruhe im Gazastreifen. Und sowohl die Hamas und andere radikale Palästinensergruppen als auch die israelische Armee halten sich bisher daran. Zeit also für die Menschen beiderseits der Grenze durchzuatmen, auch wenn niemand glaubt, dass eine Waffenruhe schon den Frieden bringt.
Die Waffe sorgfältig einpacken und Feierabend. Diese militanten Palästinenser demonstrieren ihren Willen zur Waffenruhe. Drüben in Israel entschwinden die israelischen Militärfahrzeuge. Über Abdullah Bahdans grenznahes Haus flogen bis gestern die Raketen der Palästinenser und die Geschosse der Israelis. Das ist der erste Tag der Waffenruhe. Wir wissen nicht, ob sie hält. Die nächsten 2-3 Tage werden entscheidend sein. Seinen Kindern erlaubt er noch nicht, im Freien zu spielen, sicherheitshalber. Wenn es ruhig bleibt, dann will Israel stufenweise die Blockade des Gazastreifens lockern. Nibal Naif hat eine Einladung in Kaiserslautern, ihren Doktor in Informatik zu machen. Bisher kennt sie Deutschland nur aus dem Fernsehen und dem Internet. Sie wartet händeringend darauf, dass sich die Grenzen öffnen. Das könnte nächste Woche geschehen. Ich will nicht zu optimistisch sein, um nicht enttäuscht zu werden. Ich glaube an nichts, bevor ich nicht raus bin aus Gaza. Hunderte leere palästinensische Lastwagen stehen schon bereit, um Lebensmittel, Baumaterialien, Schuhe aufzuladen, wenn die Übergänge für Waren geöffnet werden.
Über 80% der Palästinenser begrüßen die Waffenruhe. Hamas, die radikalen Islamisten, haben viel zu verlieren, wenn sie brechen. Ein Funke, eine Rakete auf Israel genügt, um alles wieder neu zu entfachen, um jede Erleichterung für die Menschen hier im Gazastreifen zunichte zu machen.
Ein ganzer Tag mit Waffenruhe im Park von Gaza-Stadt genießen es die Menschen wie lange nicht mehr.
In Bosnien ist ein Hubschrauber der EU-Friedenstruppe EUFOR abgestürzt. Die Besatzung, 2 deutsche Soldaten und die beiden spanischen Piloten kamen ums Leben. Der Hubschrauber gehörte zur spanischen Luftwaffe und war auf einem Routineflug unterwegs. Er stürzte aus bisher unbekannten Gründen nördlich der Stadt Travnik in ein Waldgebiet. Immer verzweifelter wird die Lage in den US-Hochwassergebieten entlang des Mississippi. Reihenweise können die aufgeweichten Deiche den Wassermassen nicht standhalten. In den Staaten Iowa, Missouri und Illinois sind riesige Flächen von Ackerland überflutet. Das heißt aber, wenn die Ernten in der Kornkammer der Vereinigten Staaten ausfallen, dann werden Weizen, Mais und Soja weltweit teurer.
Sandsäcke, die Allzweckwaffe im Kampf gegen das Wasser. Freiwillige und Soldaten zu Tausenden im Einsatz entlang der Ufer von Mississippi, Ohio und Iowa River. Kein Ort wird verloren gegeben, kein Haus, kein Hof. Die Lage dennoch oft hoffnungslos. Deiche werden überschwemmt, das Wasser bricht sich Bahn, vernichtet die Ernte. Land unter im mittleren Westen. In Iowa sind die Pegel gesunken, die Folgen werden sichtbar. Bis hier stand das Wasser, sagt Bruce, und durchsucht mit seiner Frau Gina das Haus nach Verwertbaren. So was habe ich noch nie erlebt. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Man möchte verzweifelt aufschreien, aber das bringt auch nichts. Iowa, der ganze mittlere Westen, das ist Farmerland. Die Hälfte der Ernte ist vernichtet oder gefährdet. Wer sein Vieh nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, kann nur hoffen, dass das Wasser nicht weiter steigt. Auf dem Mississippi ist Gefahr in Verzug. Fässer mit Chemikalien treiben auf dem Fluss, Umweltschäden drohen, Trinkwasser ist gefährdet. Eine Katastrophe und für viele eine Tragödie. Wie für Bruce und Gina, die die Naturgewalt in kürzester Zeit 2-mal getroffen hat. Dieser Tornado hat ihr Haus in Trümmer gelegt. Dann kam das Wasser und zerstörte die Notunterkunft. Das ist niederschmetternd, es ist nicht fair. Von einer Jahrhundertflut ist jetzt die Rede. 24 Tote hat es bisher gegeben. In Cedar Rapids, wo 25.000 Menschen evakuiert worden waren, ist US-Präsident Bush eingetroffen. Das Ausmaß der Katastrophe wird mit dem Hurricane Katrina vor 3 Jahren verglichen. Da hatte die Regierung Bush spät und unentschlossen reagiert. Diesmal soll das besser werden.
Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking ist Doping in China offenbar noch weit verbreitet. Erst nach Berichten im ZDF sind die chinesischen Behörden jetzt dagegen vorgegangen. Unter anderem wurde der weltweit größte Hersteller von Wachstumshormonen geschlossen, das Unternehmen Gensai, über das das ZDF berichtet hatte. Der Beitrag hatte auch gezeigt, wie einfach es ist, in chinesischen Apotheken Dopingmittel zu kaufen, ganz ohne Rezept. Daraufhin haben die Behörden inzwischen gleich mehreren Apotheken die Lizenz entzogen. So, im Sport schauen wir jetzt mal auf den Gegner heute Abend, auf Portugal. Und die Frage ist ja wohl, Christine, wer und wie viele kümmern sich alleine um Cristiano Ronaldo?
Das wird wohl eine Sache für Arne Friedrich. Aber letztlich ist das gesamte deutsche Team gefordert, um die favorisierten Portugiesen in Schach zu halten. Ronaldo, Deco und wie sie alle heißen, sind natürlich auch von ihrem Trainer, dem alten Fuchs Scolari, perfekt eingestimmt worden.
Manchmal beliebt Portugals Trainer Felipe Scolari zu scherzen. Auf der Pressekonferenz zückte er einen Zettel und las sie vor. Die stattlichen Herren der deutschen Auswahl. Nummer 17 von Deutschland, Mertesacker, 1,98 Meter. Ballack, 1,89 Meter. Auch Klose, Gomez. Meine Spieler sind viel, viel kleiner. So gefühlte 1,20 Meter. Aber wir werden das schon ausgleichen. Der Blick Portugals fokussiert auf den Superstar im Team, Cristiano Ronaldo. Der Mann von Manchester United, die treibende Kraft in einem Team, das bisher brillierte. Portugal präsentierte sich als Einheit, als eine Mannschaft, die nur ein Ziel kennt, Europameister mit Spaß, auf und abseits des Platzes.
Die Russen sind als letzte Mannschaft ins Viertelfinale eingezogen, natürlich überglücklich nach dem 2:0-Triumph im entscheidenden Spiel gegen die Schweden.
Ausgelassen feierten die Russen, ob in Hamburg, in den Cafés von Moskau oder dieser zünftigen Diskothek in Innsbruck. Sie hatte noch einen Grund dazu, denn das Spiel ihrer Mannschaft war eine Demonstration der Stärke. Roman Pavlyuchenko hatte eine wunderschöne Kombination zum 1:0 abgeschlossen, ein Ausdruck klarer Überlegenheit. Den Schweden um ihren Star Ibrahimovic flatterte nicht unbedingt die Nerven. Sie waren einfach chancenlos gegen die schnellen, technisch starken Russen. Dass es nur ein 2:0 wurde durch Andrea Schawins Treffer, lag an der schlechten Chancenverwertung.
Wir haben auch in den Spielen davor schon einiges gezeigt. Aber ich denke, wir können uns mit diesem jungen Team im Laufe des Turniers noch weiter steigern.
Und auch die Fans erwarten noch einiges. Manche eindeutig zu viel.
Die Russen im Finale gegen die Deutschen, das könnte sogar gehen, dauert aber noch ein bisschen.
Soweit traue ich mich noch gar nicht zu träumen. Das Wetter morgen gemischt, zum Wochenende hin dann aber doch eher regnerisch. Die Einzelheiten gleich von Gunter Thiersch. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka, falsche Versprechungen, wie die Banken Kunden ködern. Tja, was soll man für heute Abend wünschen? Wenn Sie Fußball schauen, dann bleiben Sie entspannt, wie immer es ausgeht. Auf Wiedersehen, bis morgen.
Guten Abend. Das Wochenende wird schwülwarm, teilweise auch sehr verregnet. Aber morgen halten sich die Regenschauer zurück. Heute Nacht haben wir noch einige, die ziehen über Mitteleuropa hinweg, lösen sich morgen auf. Und dann kommt weiterhin die warme Luft nach Süddeutschland, die kühlere Luft in den Norden. Und zwischendrin, da quetschen sich diese blauen Flecken. Das sind die Regengebiete für Samstag und Sonntag. Wenn heute Abend die deutsche Mannschaft spielt, dann haben wir noch so Temperaturen von gut 20 Grad, etwa um 21 Uhr. Es war ein wunderschöner Tag heute in Basel mit etwa 25 Grad. Es wird also auf jeden Fall trocken sein. Das wird es in Deutschland nicht. Wenn man draußen dieses Fußballspiel sehen will, dann haben wir eine Schauerkette, die zieht sich so von Rheinland-Pfalz über Hessen, Sachsen-Anhalt bis nach Vorpommern. Davor ist es richtig warm draußen, 21 20 Grad noch um 9 Uhr abends. Aber kühl dagegen in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen 14, 16 Grad etwa. Und morgen wird es dann 9 Grad kühl, morgen früh sein in Schleswig-Holstein. Mild im Osten und auch an der Donau im Rhein-Main-Gebiet 14, 15 Grad. Es wird im Süden auch am wärmsten morgen, 23 bis 26 Grad. Am kühlsten bleibt es wieder im Nordwesten, ein bisschen frischer, also dort 18 bis 21 Grad. Tja, und am Vormittag haben wir noch dicke Wolken so in der Mitte. Zwischen Main und Donau, auch am Erzgebirge, da kann es etwas tröpfeln draus. Aber letztendlich löst sich das langsam auf, zieht dann Richtung Ostbayern am Nachmittag. Sonst wird es freundlicher sein in Norddeutschland. Dann ziehen allerdings neue Regenschauer an der Nordsee auf. Das wird auch am Nachmittag der Fall sein. Und die Wolken werden dicker im Westen, am Rhein, im Ruhrgebiet und dann auch bis zum Harz schiebt sich so eine Wolkendecke und abends beginnt es dort zu regnen. Der Wind frisch lebt tagsüber auf, aus Südwest mit Windstärke 30. 40, 50 Kilometer in der Stunde etwa. Ja, das Wochenende, das kommt dann langsam nah. Samstag Regenschauer, schwülwarm dabei. Sonntag noch viel heißer und dann vor allen Dingen im Norden mit Gewittern wohl verregnet. Ich wünsche einen schönen Abend und machen Sie es gut.